Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die, genauer gesagt zu unserem Newscast. Der beschäftigt sich heute mit dem Carsten Bange zusammen mit einem Jahresrückblick. Wir gehen nochmal über die Themen, die wir besprochen haben, werten die alle hier nochmal gemeinsam ein für euch und werden einen kleinen Ausblick wagen auf 2026, was da so ansteht. Mich interessiert natürlich brennend, was bei BARK ansteht. Insofern, was steht 2026 bei BARK an, Carsten?
Hallo Andreas, freut mich, dass wir das Jahr wieder zusammen gemacht haben, den Newscast und kleinen Rückblick wagen und natürlich den Ausblick. Was steht 26 an? Also ich würde erstmal positiv starten. Ich glaube, die Zeichen stehen wieder auf Erholung. Was wir so sehen können, war, dass dieses Jahr extrem schwer war, dass viele auch gerade im Sommer gesagt haben, hey, das war wirklich eine totale Flaute. Ich rede jetzt insbesondere über den Consulting-Markt, aber auch durchaus Software und Software-Investments. Und wir kriegen doch jetzt vermehrt positivere Signale. Die gesamtwirtschaftliche Lage sieht ja jetzt nicht so toll aus. Also die Wachstumsprognosen wurden ja gerade zum Teil wieder zurückgedreht für nächstes Jahr. Immerhin Wachstum, aber wohl nicht mehr so viel wie gedacht. Trotzdem so aus der Branche höre ich, dass auch wieder eingestellt wird bei den großen Beratungen. Die haben sich ansonsten in diesem Jahr extrem zurückgehalten. Also vielleicht nicht aktiv entlassen, aber auch eben nicht eingestellt und mit der natürlichen Fluktuation dann eher etwas zurückgegangen. Also insofern würde ich erstmal ein bisschen positiver ins nächste Jahr schauen, als wir in diesem Jahr das so erleben durften. Das vielleicht mal so vorweggeschickt. Und was haben wir vor? Wir machen wieder einen Haufen Events. Das ist ja immer das, was so diese Leuchtturmsachen sind. Wir machen ein neues. Gleich am Anfang des Jahres, 16. Januar, gibt es den Consulting Summit. Also das erste Mal ein Event nur für Berater im Data- und AI-Markt. Und da tut es natürlich extrem viel. AI ist eine echte Disruption, gleich auf drei Weise. Also hast ja einmal sozusagen Wettbewerb durch AI, dass eben man sich auch das ein oder andere Schlaue jetzt ja durch die AI sozusagen generieren lassen kann und keinen Berater mehr braucht. Auf der anderen Seite eröffnet es aber auch neue Chancen, weil es natürlich auch einen immensen Beratungsbedarf gibt. Ja, neue Architekturen, wie mache ich das? Wie integriere ich jetzt die Daten für die AI? Wie funktioniert das mit den Agenten? Also da gibt es, glaube ich, auch viel zu tun. Und letztendlich wird ja auch die Delivery, also wie die Beratung selber gemacht wird, wird ja wirklich umgekrempelt. Also Code wird jetzt generiert, Data Engineering wird deutlich unterstützt. Also in dem Sinne, ich finde schon eine echte Disruption und deshalb ist es auch wert, das mal an einem Tag zu besprechen. Und das tun wir im Januar in Würzburg. Und ansonsten haben wir eben wieder ein volles Programm im Sinne der Events und machen letztendlich wieder viele spannende Studien. Wir fangen mit einem Thema an im nächsten Jahr, mit dem wir auch das letzte Jahr begonnen haben, nämlich Datensouveränität. Das haben wir auch besprochen im Podcast hier, weil wir einfach sehen, es ist kein Strohfeuer gewesen, sondern es ist immer noch ein Thema. Und es ist vielleicht sogar noch mehr ein Thema. Auf jeden Fall hat sich das wirklich verfestigt, dass Unternehmen drüber nachdenken, ihre Konsequenzen ziehen, über Risiko nochmal neu nachdenken. Also das, glaube ich, wird dann auch spannend zu sehen, was dabei rauskommt.
Ja, kann ich perfekt ja zu allen Themen quasi anschließen. Also fangen wir da auch mit dem Positiven an. Wir merken diese Disruption der Beratung als kleine Beratung, die mal ehemals 30 Mitarbeiter waren. Wir sind jetzt unter 10 aufgeteilt auf zwei Firmen. Merken wir extrem. Also das heißt, wir haben ja alle entlassen, die intern gearbeitet haben. Und alle, die in irgendeiner Form Rookie-Tätigkeiten getan haben bei unseren Kunden. Und das war eine Diskussion, die wir ganz stark gespürt haben, ne? Wo es halt war, okay, der Kunde hat es gar nicht mehr nachgefragt. Und wenn zu Tagessätzen, die einfach nicht da waren. Und die Bereitschaft war auf der anderen Seite nicht da, von den Angestellten sich jetzt in diese neuen Themen hineinzuarbeiten. Und da habe ich es auch gemerkt, also da haben ja die Großen dann zugeschlagen und haben uns einmal leer geräumt quasi hier. Das heißt, da sind die ganzen Mitarbeiter ja hingegangen, während auch die anderen dann so am Struggeln waren. Da hattest du es schwere, in andere kleine Beratungen zu gehen. Die Großen haben da zugeschlagen. Und das war ganz interessant und wir merken das selber auch. Wir haben ja dann auch gemerkt, okay, wie bieten wir unsere Leistung an? Kai und ich sind jetzt nicht mehr die Leute, die vor Ort fahren. Also ich habe jetzt mehrere Projekte abgesagt für, es war typisch, ist immer so, Carsten, muss ich vorstellen, am Ende des Jahres wird hier angerufen und dann heißt es bei so Vertrauensverhältnis, hast, was machen wir zusammen? Das geht so Oktober los und dann geht das so bis Dezember. Und jetzt war es ganz komisch, den Kunden das so abzumoderieren, dass wir diese Leistung in der Form gar nicht mehr anbieten. Mhm. Also Und dann verstehen die das auch und haben aber als Alternativlösung, hey, du kannst eine Kombination aus Online-Kurse, aus Agenten, aus Templates, aus ChatGPT etc. und das mit Price-Dumping. Das sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite bei unserer Unternehmen- Daten-WG, da ist diese massive Microsoft-Expertise, das nimmst du denen halt nicht mehr. Da musst du dir keine Sorgen machen, die wachsen quasi mit dem Tool weiter. So, und das hat sich bei uns so gemacht. Und da merkst du auch die Unterstützung von der AI. Aufgaben, die bei denen immer zu ein bisschen Leid geführt haben, das macht heute die AI. So. Und da haben wir das total gemerkt. Und intern, ja, also das kannst du ja alles, das Marketing, das wir machen, wo wir, glaube ich, noch immer einigermaßen stark sind, können wir alles, machen alles Kai und ich am Ende des Tages und können hier Bücher rausbringen und so weiter. Und das wäre alles früher undenkbar gewesen. Das heißt, ja, und vielleicht mal für die Zuhörer, wir verdienen mehr Geld als vorher. Das ist, glaube ich, auch eine krasse Sache, wenn es immer heißt, es gibt keine AI-Erfolge und die MIT-Studie sagt, wir wären sonst die gewesen, wenn wir nicht so radikal uns zusammen. Also wir sind ja genau in dem Wachstum und haben es so. Und das heißt, da vielleicht noch abschließend, die Online-Kurse, die eigentlich auch so ein bisschen waren, habe ich bei dir im Data Culture Podcast erzählt, Deckel drauf machen, Buch, alles mal vernünftig machen und dann nochmal das Thema abschließend durchdringend behandeln. Da habe ich gedacht, okay, die ganzen Berater nehmen das jetzt kurz mit. Da habe ich ja auch gerade gezielt. Also liebe Berater, nimmt das doch bei dir im Podcast, ne? Gar keine Berater. Der Mittelstand hat uns komplett leer gekauft. Und das Geile ist, man kann das ja nicht leer kaufen, weil das ist auch so ein Unterschied. Du sitzt am Sonntagabend, ne, teilweise, und kriegst dann die Bestellung und du siehst nur, wie das in dieser Abrechnung ist. Klack, 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 klack. Und du weißt, du musst aber morgen nicht fahren. Das war für mich total irre. Und da habe ich gemerkt, das hat sich definitiv verändert. Andere Einkommensquelle, andere Ströme. Und die Mittelständler en masse bei uns gekauft. Also wirklich rekordverdächtig. Hätten wir das früher gewusst, hätten wir das viel früher machen müssen. Aber vielleicht war der Markt auch nicht so. Oder in der Kombination mit dem ChatGPT, mit dem Frag selber, Bau selber etc. Vielleicht hat das jetzt so das Vertrauen, ey super, ich kaufe Online-Kurse. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Ja, interessante Erfahrung auf jeden Fall. Gerade das Dashboard-Thema, also auf der einen Seite offensichtlich ist es ja ein Thema, nach wie vor. Und ich habe gerade von einem sehr großen, prominenten Softwareanbieter gehört, der im nächsten Jahr die Kampagne fahren will, Dashboards are dead. Obwohl er selber welche verkauft, ja? Also das ist eigentlich das Hauptthema.
Aber das hat doch ThoughtSpot schon vor 3 oder 4 oder 5 Jahren gemacht,
genau,
oder?
Genau, also es ist nicht super originell, nachdem wir sind nicht die Ersten. Aber für jemanden, wo das eigentlich die Kernleistung ist sozusagen, des Tools, finde ich das schon mutig oder sehr offensiv. Ne? Aber da ist genau die Annahme, die dahinter steckt, ist eigentlich zu sagen, naja, wir machen jetzt einen MCP-Server da drauf. Und dann kann jeder aus seinem Lieblings-LLM sozusagen die Daten dann abfragen aus dem BI-Tool oder ist vielleicht gar kein Tool mehr, ne, sondern irgendwie einen Service, einen Agent, was auch immer. Also insofern schon interessant, wie sich da auch was tut dann. Ne? Also, aber eben, Dashboards are dead, von wegen. Ja, bei dir wird auf jeden Fall nach wie vor offensichtlich nachgefragt.
Ich vergleiche das mit Folgendem. Ich habe früher, meine Werbeslogan war ja Excel is dead. Mhm. Also in seinem Fall, mach jetzt Dashboarding und Self-Service. Es gab aber damals noch Excel-Schulung en masse. Quasi fürs Reporting und PowerPoint-Schulung. Es ist halt zeitversetzt. Also wir sind oft in so einer Bubble, gerade wenn man mit dir zusammen ist, dann ist man sehr vorne in den Themen drin. Mhm. Aber viele Unternehmen stehen, glaube ich, jetzt da, wo wir vor 5 Jahren drüber gesprochen haben. Und das ist völlig normal. Wenn ich zum Beispiel meine Marketingpräsenz angucke, stehe ich ja auch nicht da, wo die Top-Player in den Staaten gerade stehen, was die im Marketing machen. Da stehen wir mit unserem Podcast ja auch 5 Jahre zurück. Also insofern, für mich immer völlig nachvollziehbar, aber der Markt ist halt da, der Markt ist nicht tot. Ich glaube halt nur, dass die Leute nicht bereit sind, irgendwie 1.500 Euro am Tag für Dashboarding-Bau mehr auszugeben, für einen Berater, der es nicht kann. Ich glaube, das ist vorbei.
Ja. Ist auch gut so. Ja, das ergibt dann schon Sinn, ja. Absolut.
Ja, aber pass auf, wir wollen ja gar nicht darüber so viel reden. Wir wollten gesagt, Mensch, Rückblick. Data Festival, da haben wir beim letzten Jahr, haben wir drüber geredet, da haben wir mit angefangen. Da hattest du so die Einordnung, ja, Events sind wieder zurück, das läuft alles super, wir sind sofort ausverkauft etc. sowieso. Wie sieht es denn dieses Jahr aus und was werden denn so die Themen sein? Also ich erinnere mich immer, Data Festival ist für mich immer so ein Meilenstein, muss ich ganz ehrlich sagen, wo du immer mit sowas Neuem um die Ecke kommst, wie wie war es dann? Playtime is over, war mal einmal so eine Sache. Aha. Dann beim letzten Mal habt ihr sehr gerade über Agents und so geredet, korrigiere mich gerne, aber es ist für mich immer so, so immer so fürs Jahr so einfach kriege ich da jetzt Tickets? Kann ich da vorbeikommen? Wie ist das? Was ist das Data Festival? Was wird das Oberthema sein? Sag jetzt nicht, wissen wir noch nicht.
Also das erste Mal, es wird im Juni stattfinden, nicht im März. Also wir haben es geschoben in den Sommer, was auch mehr Festivalcharakter dann hat, weil wir auch raus können und da denken, im Juni ist das auch gut aufgehoben. Also das ist vielleicht die eine Änderung. Das zweite ist, natürlich ist in diesem Jahr war das eine Thema, das wirklich neue Thema waren ja Agenten. Die waren ja noch gar nicht so lange und es gab so die ersten Erfahrungen. Das ist natürlich nach wie vor das große Thema, weil wir eben extrem früh waren. Jetzt entwickelt sich das auf der technischen Seite, auf der Anwendungsseite, die Architekturen werden klarer und das wird schon das Hauptthema sein. Da bin ich relativ sicher, auch wenn das jetzt noch ein halbes Jahr hin ist. Aber das ist das, wo tatsächlich auch viele Unsicherheiten sind. Das Coole ist aber eben, dass man jetzt die Ersten auch auf der Bühne hat, die eben was zeigen können. Die eben sagen, guck mal hier, so haben wir es gemacht. Und wie gesagt, da gibt es ja wahnsinnig viele spannende Fragen. Ja, wie kombiniere ich jetzt probabilistische, deterministische Ansätze? Ich habe schon RPA, ich habe Workflows. Ja, wie passt das jetzt zusammen? Und dann, also ich glaube, das ist extrem spannend. Der Trend, der dahinter steht, ist auch nach wie vor ungebrochen, dass eben AI jetzt operativer wird, im Sinne von nicht nur von den Cases, dass ich also jetzt eben gucke, wie Agenten zum Beispiel operative Prozesse teilautomatisieren können. Vollautomatisieren sehe ich momentan eher selten. Aber das Zweite ist eben, ja, wie kann ich in operativen Prozessen direkt Wert schaffen und das auch messen? Ja, und das war in diesem Jahr schon das große Thema. Auch das bleibt weiterhin. Ja, wir müssen den Wert zeigen. Wir müssen einfach zeigen, was kommt jetzt wirklich bei raus bei den AI-Investments, weil die wirtschaftliche Lage wird sich, glaube ich, nicht fundamental verändern. Also werden es nicht nächstes Jahr werden das alle Unternehmen wieder Geld ausgeben ohne Ende und sagen, ja, das ist wieder super. Da glaube ich nicht so richtig dran. Das heißt, das wird nach wie vor auch ein großes Thema sein. Ja, eben Kosten, Kostenkontrolle. Wie sieht das aus mit dem Nutzen aus AI-Investments? Also das werden die großen Themen sein, garniert mit den üblichen Dingen. Weil wir natürlich wie immer Daten als Grundlage für AI brauchen und da gibt es eben nach wie vor natürlich viel zu tun. Und das neue Thema, was wir bisher, was sich quasi so jetzt angedeutet hat, wo die ersten Cases waren, was sicherlich dann eben deutlich größer wird, ist das ganze Thema Kontext. Also Kontext Engineering ist eine neue Disziplin geworden. Also wie kann ich dafür sorgen, dass die AI generell oder AI-Agenten einfach besser agieren können? Indem wir ihnen eben mehr Wissen, erstmal in Form von Metadaten in aller Regel, aber vielleicht auch echten Kontextdatenbanken eben bereitstellen, dass sie eben letztendlich das, was ein Mensch intuitiv oder gelernt sowieso weiß, ja, was aber eben die dumme Software sozusagen erstmal nicht weiß, ihnen das quasi bereitzustellen, damit sie besser agieren können. Und da würde ich auch dann wirklich ein neues Thema für 2026 sehen.
Ja, also was ich erstaunlich finde bei dieser ganzen Agenten-Thematik, ich hatte neulich so ein Treffen bei Böhringer Ingelheim, da saßen wir alle zusammen und jeder sprach über die Wichtigkeit der Agenten und was sie für ein Potenzial sehen. Und da war halt auch viel so, hey, kann ich nicht auch Digital Twins bauen, die ich dann behandle quasi wie Agenten, wo ich Fragen gegenschieße und mache, wie würden die sich verhalten, wenn und so. Und da waren dann viele Teilnehmer, die alle so aus dem regionalen Umfeld kamen. Und da hast du dann schon ein deutliches Gefälle gesehen. Mittelstand versus Konzern. Aber auch noch, dass du sagst, wenn ich dann, du kennst mich in meiner Art, ja, was ist denn jetzt konkret umgesetzt? Also, wo gibt es denn jetzt was? Und da war dann überall, ja, die einen haben schon auf dem Schirm, aber das ist dann so richtig krass bis zum Ende. Und auch mit diesen Funktionen, die wir so täglich von dem neuesten ChatGPT-Update für uns selber immer so in Anspruch nehmen und dass das immer so ein bisschen wie, oh krass, das geht jetzt auch. Da ist man dann, glaube ich, in der freien Wirtschaft, jedenfalls in den klassischen Feldern, so Automobilbau und so weiter, sehr weit von entfernt. Und deswegen ist es spannend ja beim Data Festival, wenn da echte Cases kommen, echte Sachen, wo man dann wirklich sagen kann, jetzt brechen wir es mal runter. Weil das Langweiligste, was ich persönlich immer höre, ist ja, der schickt dir automatisiert im Restaurant einen Termin raus und dann geht da jemand mit so einer Stimme ran. Langweilt mich jetzt schon tödlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist ja schön, wenn es funktioniert. Aber ob das jetzt der Hebel ist, dass wir noch mehr mit Maschinen reden und was interagieren, weiß ich ja nicht, ob das so viel Geld und Zeit nachher spart. Da müssen die Cases ja eher in den Unternehmen gefunden werden, die dann wirklich Prozesse auch stark automatisieren. Das ist, glaube ich, immer noch das wichtigere Thema.
Genau, und es ist ja eigentlich spannend, wie lange das dauert. Ja, weil ja die Technologie ist jetzt ja eine Weile da und es war bisher eben sehr stark, jetzt sag mal so, ich nenne es mal Infrastrukturinvestments, ja, also erstmal das eben bereitstellen und viel der Nutzen liegt jetzt eben im persönlichen Bereich, so Personal Productivity. Ich bin halt schneller und ich kann das als Einzelner was tun. Aber die richtig spannenden Cases kommen natürlich dann, wenn ich wirklich an die Prozesse rangehe. Und das ist wie immer nicht einfach. Muss ich ja dann vielleicht auch verändern oder sollte es auch tun. Dann muss ich eben eine Organisation verändern, Menschen ändern, was sie tun und so weiter. Und dann gibt es die entsprechenden Anpassungsthemen, was einfach häufig Zeit dauert. Und das ist wie immer auch hier vielleicht ein bisschen überschätzt worden, wie schnell das gehen kann. Auf der anderen Seite muss man es tun, weil natürlich der Fortschritt da ist, die Innovation ist da und ich kann das jetzt nicht ignorieren. Also ich hatte jemand gesagt, der Preis ist höher, das nicht zu tun, ja, oder die Kosten sind am Ende höher, es nicht zu tun, als jetzt da eben das da zu investieren und sich da ernsthaft mit auseinanderzusetzen. Aber Böhringer Ingelheim ist ein super Stichwort, weil Böhringer Ingelheim ist mich in Jahr 2026 der Gastgeber des Data Culture Summits. Also am 23. April machen wir wieder den Data Culture Summit, also das Gathering der Community für alle, die sich um Data Culture kümmern in Organisationen. Haben wir ja in diesem Jahr mit Merck gestartet als Gastgeber und ist Böhringer Ingelheim. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir viel hören, was Böhringer in dem Umfeld macht. Da ist einiges passiert, aber natürlich auch von vielen anderen Unternehmen. Und es ist auch vor allem so eine Austauschplattform, wo wir sehr viel Zeit schaffen, um sich eben gegenseitig auszutauschen, um da zu lernen voneinander, wie man das Thema Datenkultur voranbringen kann. Und jetzt im AI-Umfeld nennen wir es inzwischen auch Data und AI Culture, weil natürlich das nicht mehr trennbar ist, logischerweise. Und auch, wir hatten ja auch interessante Diskussionen in diesem Jahr, dass letztendlich ja sogar die Governance auch zusammenkommt. Also Unternehmen sich jetzt über EU AI Act Gedanken machen, also AI Governance, und dann aber auch relativ schnell feststellen, dass es ohne die Data Governance sowieso nicht sinnvoll denkbar ist und umsetzbar ist. Insofern fließt da gerade, glaube ich, viel zusammen, was man sonst auch manchmal ein bisschen getrennt hat, eben Daten, Datenmanagement, Analytics vielleicht noch und dann eben AI. Aber sinnvoll kann man es eh nur zusammen betreiben, auf allen Ebenen, ne? Auf der Umsetzungsebene, auf der Governance-Ebene etc.
Frage an dich. Ich hatte die Janine Ellner von Opitz Consulting hier neulich zu Gast und die hat auch über Data Culture gesprochen und Einführung und hat viel erzählt, wie sie es bei Kongstar so ein bisschen als Leuchtturm geschafft haben, weil Kongstar ist da schon immer sehr untriebig. Auch ehemalige Kunde von mir, die haben also damals auch schon mit uns Sachen gemacht. Es ging viel in die Richtung Adoption. Wie machen wir das? Wie funktioniert das? Wie nehmen wir die Leute mit? Das war immer bei denen ganz wichtig. Also wirklich so Vorzeigekunde. Den kannst du echt schön hinstellen und die Leute sind auch super. Ich glaube, die kommen auch hier nochmal in den Podcast nächstes Jahr. Wenn ich richtig informiert bin, freue ich mich drauf. Und die sagte so, ja, ich habe hier so ein Konzept, das nennt sich Reise und dann nehme ich die Leute mit und führe die an und so weiter und so fort. Und da war noch immer das Thema, wir reden seit 15 Jahren, Carsten. So, wir beide kennen uns jetzt, glaube ich, jetzt schon 14 Jahre. Also ich mache das jetzt 15 Jahre oder 16 Jahre und wir kennen uns beide schon 14 Jahre. Warum müssen wir 14 Jahre später noch immer darüber reden, dass Leute mit Daten arbeiten? Ich breche das jetzt mal runter. Ich weiß, Data Culture ist mehr, aber ich breche das noch runter. Dass wir drehen uns ja förmlich im Kreis. Dann hieß das mal eine Zeit lang Self-Service, dann hieß das mal eine Zeit lang Datenkompetenz und so weiter. Warum reden wir heute noch da? Ich hatte jetzt Christian Bühler zu Gast, der hat gesagt, er möchte über die Anti-Trends reden. Nicht das, was man 2026 alles hype-mäßig macht, sondern unsere Arbeit und natürlich Data Governance, Datenqualität. Carsten, was ist deine Analyse? Wie kann es sein, dass wir alle als Beratung hier versagen, das könntest du beim Consulting Summit auch mal fragen, dass die Leute jetzt nicht endlich datenready sind? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist noch immer diese Argumentation, ja, die Leute müssen wir an Daten ranführen. Das kann doch nicht wahr sein.
Naja, also es gibt vielleicht die verkürzte Antwort. Die Antwort ist, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Und die sind halt häufig nicht so schnell und Veränderung ist auch nicht immer das, was alle super toll finden. Und da gibt es übrigens auch ständig neue, die also nachwachsen, ja, und dann eben das noch nicht gelernt haben vielleicht oder noch nicht so weit sind. Also insofern, das wäre die eine Seite der Antwort. Das zweite ist aber, das Umfeld verändert sich ja schon. Ja, also was wir heute in Datenkulturprojekten machen und wie wir denken, dass Organisationen daran gehen und was für Themen wir haben, die sind natürlich schon mit AI zum Beispiel. Ja, das haben wir jetzt schon ganz andere Aspekte, als wir jetzt vor 10 Jahren, worüber wir gesprochen und nachgedacht haben. Also auch der Gegenstand sozusagen ändert sich. Deshalb bin ich nicht ganz so pessimistisch wie du, sondern ja, die Latte liegt auch höher. Es gibt auch andere Themen und da muss man natürlich dann auch wieder neu ran.
Ja, ich will ja nur darauf hinaus und will ja mal triggern, nach dem Motto, wenn die ganzen Beratungen ja halt immer wieder danach schreien, da muss man sich auch selber ja mal irgendwie fragen, was war denn unser Beitrag eigentlich, dass sich das ändert? Weil es wird ja jedes Mal wieder besprochen. So, und ich sehe, da sehe ich halt stark eigentlich ein Feld für die Beratung in diesem gesamten Data Culture Kontext, wo sie viel stärker heutzutage mit der Expertise reingehen können und auch Best Practice von Kunden zu Kunden weitergeben können, Methodiken weitergeben können und Leute motivieren können. Und das finde ich halt ganz spannend, dass das halt eigentlich für mich eine klassische Aufgabe ist, die da entstehen muss und die auch so als externer Impuls kann es halt Data Culture auch voranbringen, damit die Organisation es selber entwickeln kann, ne? Aber immer dieser Widerwillen der Leute, ne? Also es ist wirklich, beschäftigt mich, ich glaube, wenn man auch deinen Data Culture Podcast gehört hat, weil ich das letzte Mal da war, momentan störe ich mich schon sehr an diesen Widerwillen der Leute. Gut, aber ja, damit ich hier nicht meine persönliche Feldzug gegen irgendwelche Mitarbeiter weitermache, die halt keinen Bock haben zu lernen. Data Leader sind nämlich genau das Gegenteil gewesen. Und über die haben wir auch gesprochen und haben gesagt, ja, die brauchen ein ganz anderes Skillset. Und da ist Data Culture natürlich ein extremes Beispiel, wo die Leute sich mit auseinandersetzen wollen, wenn sie Data Leader sind. Was haben die denn noch so, Carsten? Das vielleicht auch nochmal als Rückblick, wo du sagst, das wird die Rolle 2026. Und ich sag's, bevor du sagst, eigentlich müsste man schon sagen, Data und AI Leader, das ist das Richtige, weil das kann man nicht mehr getrennt denken.
Absolut, genau, das auf jeden Fall. Ja, also Datenkultur ist natürlich schon ein Thema, wobei die interessante Diskussion ist ja zum Teil nach dem Motto, naja, dem Unternehmen geht's schlecht, wir sparen an den Kosten, können wir dann auch an den Themen sparen? Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt in der Diskussion, weil es ja eben, es geht um Weiterbildung, es geht um Kommunikation, es geht um Governance-Aspekte. Glaube schon, dass das eine gewisse Rolle gespielt hat. Andererseits, wenn wir jetzt mal den Data Culture Podcast vielleicht als Gradmesser nehmen, der hatte 263.000 Streams in diesem Jahr. Wachsende Tendenz. Also da würde ich ableiten, das Thema ist nach wie vor absolut heiß, ist absolut relevant und wird da eben auch aktiv nachgefragt und gesehen. Neben Datenkulturen, das ist schon eine, finde ich, der Prioritäten für 2026 nach wie vor. Und zwar genau in dieser Konnotation Data und AI Culture. Dann finde ich, eine der absoluten Prioritäten für 26 muss auch sein, das Datenfundament zu sichern und auszubauen. Und das trifft natürlich dann genau die ganzen sozusagen langweiligen oder Dauerbrenner-Themen oder wie hast du es gerade genannt, Antitrends. Aber natürlich, ja, ist Datenqualität nach wie vor ein Thema. Natürlich muss ich mich weiter um Sicherheit kümmern, was ja eine echte Bedrohung ist, ja, für meine Daten, dass die eben nicht geklaut werden etc. Und mich letztendlich auch drum kümmern, jetzt für viele ein Thema, wenn es in Zeiten von Gen-AI sich auch mehr um die unstrukturierten Daten zu kümmern. Weil ich eben da jetzt auch, sag mal, zumindest deutlich mehr Nutzen draus schaffen kann als in früheren Cases. Du erinnerst dich, wir hatten ja mal so eine Welle, wo dann irgendwie so Social-Media-Analysen gemacht wurden und ähnliches, wo aber am Ende eben einzelne Use-Cases waren, die Nutzen gebracht haben, aber es waren nicht viele und das war es dann auch. Und jetzt haben wir natürlich eine viel breitere Nutzbarkeit. Also ich glaube, dieses ganze Thema Datenfundament ist wichtig, neben natürlich Datenkultur, also auch den menschlichen Aspekt, den zu berücksichtigen. Dann haben wir das ganze Thema natürlich AI weiter voranzubringen. In welcher Form hatte ich gerade schon ein bisschen erwähnt? Also gerade diese Operationalisierung und Skalierung, das sind die Kernthemen. Also wie kriege ich es jetzt wirklich in die Prozesse? Wie kriege ich es wirklich ins Feld? Wie kriege ich es hochskaliert? Mehr Cases, mehr Anwender, mehr Daten. Und das ist eben nicht trivial. Ich finde aber nach wie vor, hatte ich auch hier schon gesagt in dem Jahr, dass eben diese Diskussion um AI-Agenten und eigentlich so der nächste Schritt, der jetzt da auch technologisch passiert, extrem sinnvoll ist und hilfreich ist, weil er eben das Thema Gen-AI jetzt fokussiert auf Prozessautomation. Also das fokussiert eben da, wo kann ich das jetzt im Prozess nutzen, wo kann ich dann auch messbaren Nutzen stiften. Und das wäre für mich eine weite Priorität. Wir müssen gucken eben, dass Nutzen auch erfasst wird, gemessen wird, kommuniziert wird, weil eben Data und AI nicht mehr der Selbstläufer ist. Also gibt schon eine Auswertung, dass eben das durchaus strategisch wichtig ist. Also immer mehr zum Beispiel Unternehmen sprechen in ihren Jahresabschlussberichten über Daten. Ja, da gibt's. Aber trotzdem ist es kein Selbstläufer mehr nach dem Motto, dass da einfach unbegrenzt investiert wird oder sowas, sondern auch das ist für AI vorbei. Das war vor 3 Jahren so ein Thema, alle müssen es machen und alle müssen mit. Und jetzt geht es aber um die Frage, okay, was bringt's? Ja? Wie viele Leute brauche ich denn dafür? Was tut sich denn? Also was bringt das? Ne? Und ich finde ein Thema, was vielleicht gar nicht mehr so super Hype ist, was aber jetzt bei den Unternehmen wirklich in der Umsetzung angekommen ist, ist das Thema Datenprodukte. Weil auch da eben viel hintersteckt. Ja, es geht eben um das Schleifen von den Datensilos, es geht um die Zentralisierung, also mehr Verantwortung in die Fläche zu kriegen für Daten. Es geht um eben diesen neuen Umgang mit Daten, neue Verantwortlichkeiten für Daten und das hilft, glaube ich, auch ungemein und gibt da inzwischen ja auch tolle Fälle. Ich hatte viele in diesem Jahr im Data Culture Podcast, der letzte wirklich toller Fall eben von Siemens. Die eben ja nochmal gezeigt haben, wie das, also klang schon, fand ich, revolutionär. Ja, also eben, dass wirklich jetzt was passiert und dass eben diese Vision, die jetzt sozusagen vom Vorstand schon lange ausgegeben wurde, wir wollen ein Data-Driven Enterprise werden, dass jetzt das dadurch auch Realität werden kann. Und das ist eben das Coole. Ja. Und dann geht es natürlich jetzt um die Umsetzungsaspekte, weil das ist der Reifegrad, den wir eben jetzt haben. Und da geht es zum Teil um technische Themen. Also wie baue ich jetzt zum Beispiel die Datenmarktplätze? Oder eben geht auch viel ums Thema Datenkontrakte. Also wie organisiere ich jetzt die Zusammenarbeit auch technisch? Wie mache ich die Governance drauf etc.? Und das merkt man oder man merkt es eigentlich an den Diskussionsthemen. Wir sind jetzt aus dieser Phase raus. Was ist denn das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Wie gehe ich denn das an? Sind wir jetzt in den wirklichen Umsetzungsfragen? Also ich mache das jetzt, aber jetzt habe ich noch Fragen. Wie baue ich das mit den Kontrakten? Wie mache ich die Marktplätze? Wie verteile ich das? Wir reden über Preismodelle inzwischen. Also wie kriege ich das hin, dass diejenigen, die diese Datenprodukte nutzen und dann mit auch den Nutzen daraus haben, auch die letztendlich kompensieren, die Arbeit hatten, möchte die Datenprodukte bereitzustellen. Also es gibt dann wirklich spannende Fragen in der konkreten Implementierung in der Organisation. Und das ist aus meiner Sicht ein extrem nützliches Thema und auch eins, was 2026 definitiv hoch auf die Agenda kommt.
Ja, zum Schluss hatten wir noch Datensouveränität und wir haben über Planung gesprochen und gerade die revolutionierte Planung. Du hast jetzt Zeit für ein Thema, du darfst jetzt aussuchen. Welches würdest du gerne jetzt nochmal anteasern? Die Datensouveränität, die Planung. Ihr dürft das alles nachhören, Leute. Es gibt das alles auf YouTube, findet ihr. Könnt ihr auch einfach eingeben, dann findet ihr es auch, weil da haben wir sehr festgestellt, Carsten, YouTube liebt uns und die Leute gucken auf YouTube uns gerne. Habe ich mal eine Umfrage gemacht bei LinkedIn. Hängt damit zusammen, dass die Leute uns nebenbei laufen lassen, entweder auf dem Fernseher, das sehen wir hier auch. Ja. Oder das zweite ist bei der Arbeit, dass wenn du im Homeoffice sitzt, lässt du uns rechts einfach auf YouTube laufen. Der Player für stationär ist YouTube. Ja, okay. Egal. Das wollte ich so sagen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch kurz Zeit. Welche der beiden Themen möchtest du lieber? Bei Datensouveränität oder die Planung?
Datensouveränität hatte ich ja schon angetriggert und gehört übrigens auch zum Thema Datenfundament stärken, was ich ja schon erwähnt habe. Und da gehören natürlich genau die Überlegungen. Wir werden es in Q1 mit der Studie auch nochmal aufgreifen. Deshalb Planung, weil es für uns auch ein super wichtiges Thema ist. Wir haben unsere jährliche Veranstaltung, den Finance and Controlling Summit, haben wir vorgezogen in den März, wo sonst das Data Festival war. Das findet diesmal in Würzburg statt. Also da nochmal eine Einladung für alle, die sich mit dem Thema Planungswerkzeuge, CPM, XP&A, wie auch immer du es nennen willst. Und das ist natürlich für Bark auch ein Riesenthema. Und wir haben Hinweis da eine neue Studie gemacht, die total spannend war. Die haben wir genannt Resilient Planning. Und die Kernfrage war, wie kann ich eigentlich planen, wenn ich eigentlich nicht planen kann? Also wenn die Zeiten so dynamisch sind, also wissen alle, ja, Pläne sind relativ schnell hinüber. Ja, wenn irgendjemand ein Flugzeug besteigt und dann irgendwie was Wildes macht, auf der anderen Seite des Atlantiks zum Beispiel, dann wundert man sich, ja, was dann schon wieder los ist und warum die Pläne alle nicht mehr passen. Und das war eine spannende Studie, weil wir eben jetzt Unternehmen natürlich reagieren müssen. Ich muss ja trotzdem meine Ressourcen allokieren, ich muss ja trotzdem irgendeine Idee der Zukunft haben, um jetzt das zu entscheiden, was ich eigentlich tun will. Und da sieht man dann eben verschiedene Aspekte, wie Organisationen sich jetzt anpassen, was ist wichtiger für sie geworden ist. Ich will jetzt gar keine Details erwähnen. Interessant war nur nochmal Bezug nehmen wir unser anderes Thema, dass eben AI eine große Rolle spielt. Ja, dass sie also sagen, da kann AI vielleicht wirklich helfen im Sinne von eben ja Trends zu identifizieren, Ausreißer zu finden und ähnliche Dinge. Und das Ganze, den ganzen Prozess, um es auch effizienter zu machen, weil ich natürlich, wenn ich jetzt mehr Forecasting als Planung mache, muss das natürlich schnell gehen und ich kann nicht mehr so einen riesen monatelangen Planungsprozess laufen lassen.
So, kurz nochmal zum Schluss, die MIT-Studie. 95%, alles ätzend, machen wir nie wieder, AI ist doof. So, das ist die Zusammenfassung dieser Studie. Was sagst du als Marktforscher, wie erlebst du das? Gibt es da ein Fünkchen Wahrheit? Wie ist das einzuordnen? Es geht ja gerade durch die Presse, dass halt diese ganze AI-Quatsch nicht funktioniert. Da würde ich mir gerne mal deine professionelle Meinung hören und nicht die Pressemeinung, die wir da immer wieder lesen können.
Genau, also zu der Studie wurde ja inzwischen schon viel gesagt und geschrieben und die Probleme dieser Studie sind offensichtlich, ja, geringe Basis, unklare Demografie, unklare Methodik, verkürzte Sichtweise, ja, weil ja gar nicht klar wurde, ja, okay, Prototypen, da sollen ja auch viele von nicht funktionieren. Also deshalb, diese 95% sind völlig übertrieben und auch wirklich die Studie eigentlich so nicht gut zitierbar. Aber natürlich haben sie ein bisschen ein Fünkchen Wahrheit, das ist natürlich dahinter, logischerweise, ja, dass durchaus wir viele AI-Investments sehen, die eben nicht den Nutzen bringen oder man ihn schlecht messen kann. So, und das hatte ich ja schon gesagt, das muss natürlich die Priorität sein, diese Messbarkeit. Trotzdem gibt es auch, und das zeigt ja zum Beispiel das Data Festival, extrem viele erfolgreiche Cases, wo wirklich guter Nutzen gestiftet wird. Und das sollte man eben nicht vergessen, ja, sondern eben auch hier, ja, kann ich, die Frage sollte eher lassen, kann ich mir wirklich leisten, dann nicht zu investieren? Ja, kann ich mir wirklich leisten, AI jetzt einfach wegzutun, wenn mein Wettbewerb das tut und der Weltmarkt das sowieso tut? Und da wäre ich extrem gefährlich. Also gibt jetzt gut dokumentierte Cases, die kommen auf die Bühne beim Data Festival. Irgendwo so Produktivitätssteigerung um die 30% sind inzwischen oft dokumentiert worden in verschiedensten Prozessen. Ja, wenn man das vielleicht mal als Maßstab nimmt, dann kann ich mir halt überlegen, okay, ja, reicht mir das, aber das ist für viele ja schon echt ein super Nutzen. Also insofern, mein Thema ist, ja, machen, aber natürlich richtig machen. Ja, nicht irgendwie dumm und blind und, sondern natürlich die richtigen Cases raussuchen, den richtigen Angang wählen. Ja, und vielleicht nicht gleich die mit einem Monster-Agenten-Projekt starten, wenn ich sonst noch wenig Erfahrung habe in dem Thema und so weiter. Also eigentlich das, was wir schon immer seit 20 Jahren sagen, wie man an solche Projekte auch erfolgreich rangeht.
Projekte, eine Überleitung des Todes, die ich jetzt bringe, ist auch der Newscast. Deswegen hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Carsten, wir gehen ins fünfte Jahr. Wir haben 2021 gestartet. Wir werden jetzt ins fünfte Jahr 2026 gehen. Ich freue mich sehr. Wir sind wieder für euch da. Wir wünschen euch dann jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit. Es kommt ja jetzt der vierte Event, Advent, bevor die Folge rauskommt, und ein frohes neues Ja, und natürlich, ne, es kommt das Bark-Weihnachtsvideo, insofern seid gespannt. Ich werde es euch nicht verlinken können. Geht auf die Bark-Seite, geht in Social Media, folgt Bark, dann verpasst ihr es auch nicht. Und wie es immer so ist, die letzten Worte gehören dir, Carsten. Ich sag schon mal Tschüss.
Genau, also ich kann nur soweit verraten, ich hatte riesen Spaß bei der Aufnahme des Videos. Am 17. kommt es raus und es geht um Data Christmas, mehr verrate ich nicht. Und es wird ein großer Spaß, also schaut rein.
Eben. Also eigentlich müsste es Data und der AI bis Christmas heißen. Bis denn. Tschüss.